Ich möchte gerne zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das singen können mit gutem Grund. Dass die Herrlichkeit Gottes hier ist, dass sie um uns ist, dass sie uns aufnimmt, durchdringt, wäre so ein schönes altes Wort. Dass wir ruhig werden können, Herr, in dir, und das ist gut, denn das wollen wir. Wir brauchen dein Wort, wir wollen darauf hören, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und so will ich dich nochmal einladen, in dem Bewusstsein, dass du hier bist, will ich dich jetzt in mein Herz rein einladen, Herr. Ich will dich bitten, dass du diesen Schritt von neben mir zu in mir gehst und ich von dir sprechen kann. Ich bitte, Herr, dass dein Heiliger Geist uns jetzt führt und leitet. Amen. Unter anderem in Vorbereitung auf diese Predigt war ich auf der Homepage der Wächtersbacher Gemeinde, auf ihrer Homepage, und habe dann nochmal durchgeguckt in der letzten Woche, ob es irgendwie was Neues gibt, auf das ich mich einstellen sollte. War aber nicht so, aber was ich gefunden habe, war ein Foto von mir. Aufgenommen vor ziemlich genau einem Jahr. Ich habe eine Tochter, ich habe zwei Töchter, aber besonders bei meiner Großen ist das so, die sieht auf jedem Foto, das gemacht ist, gut aus. Das hat sie nicht von mir. Dann habe ich mir das Foto angeguckt und dachte, oh, ach du liebe Zeit. Die Haare waren zu lang, ich guckte ein bisschen komisch, Bauch vor mir hergeschoben. Ich dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, falls, ich nehme den Kalender mal weg, falls jetzt ein Foto gemacht wird. Ich dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie siehst du denn aus? Und dann habe ich gelesen, was drunter steht. Da stand dann drunter, herzliche Einladung zum Adventsgottesdienst mit Pastor Werner Schwarzfischer. Und dann dachte ich, so ein Glück, sie haben wenigstens nicht meinen richtigen Namen drunter geschrieben. In diesem Sinne, mein Name ist Wolfgang Schwarzfischer und ich bin Pastor der Gemeinde in der Hügelstraße und wir freuen uns alle hier zu sein. Thema dieser Predigt ist Friede. Friede auf Erden, und das haben wir in den Weihnachtsliedern gerade auch besungen. Friede ist ja ein großes Thema, auch gerade in der Advents- und in der Vorweihnachtszeit. Und weil ich mich damit gerade ein bisschen beschäftige, ich muss am Montag Weihnachtsgeschenke kaufen, weil ich mich ein bisschen damit beschäftige, was sich die Deutschen zu Weihnachten wünschen, habe ich das mal nachgeguckt. Und dankenswerterweise hat die Bild-Zeitung eine Umfrage gestartet. Die 10 Dinge, die sich Deutsche am meisten zu Weihnachten wünschen. Ich lese die einfach mal vor. Der Nummer 1 Wunsch ist Gesundheit und eine gesunde Familie. Das ist ein interessanter Wunsch. Ich werde jetzt nicht zu jedem Wunsch was sagen, aber zu einigen will ich doch was sagen. Zum Beispiel zu diesem Gesundheit und eine gesunde Familie als die Nummer 1 auf der Wunschliste. Es ist ja so, dass die wenigsten Menschen kerngesund sterben. Das ist ja einfach so. Das heißt, die meisten von uns erleben Phasen von Krankheit, eingeschränkter Gesundheit. Was heißt das denn, wenn ich sage, der Nummer 1 Wunsch für mich ist Gesundheit? Wie gehe ich denn damit um, wenn diese Gesundheit nicht da ist? Ich kann mich daran erinnern, als meine Frau schwanger war, war immer die Frage, Junge oder Mädchen, na, ist ja egal, Hauptsache gesund. Das ist ja Käse. Das ist ja überhaupt nicht das, die Hauptsache. Also meine Erfahrung ist, dass Kinder, die nicht gesund auf die Welt kommen, von ihren Eltern genauso geliebt werden, genauso getragen werden. Dass gesund oder nicht gesund überhaupt nicht mehr die entscheidende Sache ist, sondern die entscheidende Sache ist, dies ist mein Kind. Na gut. Gesundheit und eine gesunde Familie ist die Nummer 1. Die Nummer zwei ist Geld oder keine Schulden mehr. Das dritte, was sich Menschen wünschen, ist entweder irgendwas für die Wohnung oder ein Eigenheim. Also man merkt, es gibt so verschiedene Kategorien, entweder eine Stehlampe oder ein Bungalow. Viertens, zusammen sein mit der Familie. Fünftens, Weltfriede. Sehr schön, Weltfriede. Sechstens, eine Urlaubsreise. Siebtens, irgendwas mit Technik, Elektro, Computer, PC. Als achtes, Glück für sich und die Familie. Als neuntes, einen sicheren Arbeitsplatz oder einen neuen Job. Und als zehntes, irgendwas mit Kleidung. Das sind so die 10 Sachen, die die Leute auf die Frage der Bild-Zeitung, was sie sich denn zu Weihnachten wünschen, geantwortet haben. Kann man das so ein bisschen in Kategorien packen? Also da ist einmal so materielle Sachen, ne, das ist Geld, Eigenheim, Urlaubsreise, Technik, Computer, Kleidung. Oder eine andere Kategorie, irgendwie was mit Familie zu tun hat, Gesundheit, Zusammensein, Glück. Oder was mit Sicherheit zu tun hat, Weltfrieden, Arbeitsplatz, auch Geld und Gesundheit. Das sind so die 3 Kategorien. Irgendwas Materielles, Familie, Sicherheit. Das ist ja noch alles gut. Das Problem ist, dass Jesus nichts von all dem verspricht. Also ich weiß nicht genau, wie ihre Gebetsstunden ablaufen. Ich weiß nicht genau, wofür sie beten. Und man kann sicherlich für Gesundheit beten. Man kann auch für ein Eigenheim beten oder für eine Urlaubsreise. Das kann man alles machen. Aber es ist jetzt nichts, was ich explizit aus der Bibel herauslesen würde. Jesus sagt, wer mir folgt, der muss sich keine Gedanken mehr machen über die Karibik, da kommt er auf jeden Fall hin. So ist es halt nicht. Und ich empfinde Gemeinde dann am schwächsten, wenn sie versucht, den Menschen so etwas zu versprechen. Wenn sie den Menschen sagt, also pass auf, mach dir keine Gedanken über deine Finanzen, Gott sorgt schon dafür. Es ist auf der einen Seite sehr richtig, sehr richtig. Und es ist auf der anderen Sache sehr, sehr falsch. Ich kenne eine Menge Christen, na, vielleicht ist das übertrieben, aber ich kenne einige Christen, die sagen, mein finanzielles Leben ist ein Desaster. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Teilen dieser Welt. Offensichtlich ist viel von dem, was wir uns eigentlich wünschen, von Jesus gar nicht von ihm versprochen. Und da knallt es dann zusammen. Und da gehen Leute sehr, sehr enttäuscht weg, weil sie sagen, wie kann Gott denn sowas zulassen, dass mein Ehepartner so schwer erkrankt? Wenn das ein liebender Gott ist, dann darf doch sowas gar nicht sein. Und auf diesen leisen Einwand, dass Gott keineswegs Gesundheit immer überall für jeden versprochen hat, kann man gar nicht mehr eingehen. Das hören die Menschen dann schon gar nicht mehr, weil sie schon weg sind. Warum macht Gott es? Oder warum macht er das nicht? Warum verliere ich meinen Arbeitsplatz? Also ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube schon, dass Gott uns in unseren Unsicherheiten begleitet. Aber ich glaube eben nicht, dass er uns davor bewahrt. Ich glaube schon, dass Gott uns in unserer Krankheit begleitet, aber ich glaube eben nicht, dass er uns vor Krankheit bewahrt. Bewahren muss, das macht er wahrscheinlich sogar öfter, als wir denken. Aber eben nicht jedes Mal. Ich glaube nicht, dass er immer und ständig uns jeden Wunsch von den Lippen ablesen muss. Und da, wo wir das von Gott erwarten oder da, wo wir dieses Gefühl anderen Menschen mitgeben, dass Gott so einer ist, enttäuschen wir natürlich. Was ist es also, was Gott tatsächlich verspricht? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die wir aus der Bibel lesen können, herauslesen können, was Gott uns verspricht. Und eine dieser Sachen, und der Pastor Jens Thomas und ich, wir sind da übereingekommen, darauf will ich mich konzentrieren, das ist eben die Frage nach dem Frieden. Friede auf Erden, und so singen das ja die Engelchöre. Weihnachten ist das ja ein ganz großes Motiv, die Sache, dass Jesus gekommen ist, um den himmlischen Frieden auf diese Erde hinabzuziehen oder vielleicht die Erde in den himmlischen Frieden hineinzulegen. Es wird Friede natürlich völlig unterschiedlich verstanden. Und so wer in der letzten Woche Zeitung gelesen hat oder vielleicht auch Fernsehen gesehen hat, der hat gehört, dass mal wieder Nordkorea sehr prominent in den Nachrichten war. Amnesty International hat da Quellen aufgetan in Nordkorea und hat eine dieser Gefängnisaufseher berichtet, wie es in den Lagern Nordkoreas zugeht. Und er hat darüber gesprochen, dass Menschen da furchtbar gequält werden, dass Menschen in diesen Lagern zur Welt kommen und ein Leben lang nichts anderes kennenlernen als Folter und Not und irgendwann in diesen Lagern zugrunde gehen. Er hat berichtet davon, dass diese Lager größer und größer werden und immer mehr Menschen hineingezogen werden und gerade Christen da ganz furchtbar leiden. Ist es Friede? Also Nordkorea führt keinen Krieg im Augenblick. Ist es dann Friede, wenn so etwas geschieht in einem Land? Ich glaube nicht, dass das Friede ist, denn da hat sich ein Konflikt, ein geistlicher Konflikt, eben nicht nach außen gewandt, in einen Krieg gegen ein anderes Land, sondern nach innen gewandt, wo Menschen von bösen Mächten, von bösen Menschen systematisch zerstört werden. Wir können das mal eine Ebene runternehmen und sagen, wie ist das denn in Familien? Ganz vorne, so bin ich aufgewachsen, also man sollte sich möglichst nicht streiten und wenn man sich gestritten hat, dann bitte nicht so, dass die Nachbarn irgendwas gehört haben. Also das war so oberste Direktive, keiner soll es mitkriegen. Wahrscheinlich ist das bei euch ganz anders, aber die Frage ist schon, wie ist es denn in unseren Familien mit dem Frieden bestellt? Also leben wir im Frieden, nur weil die Nachbarn nichts hören? Ist das so? Familien kennengelernt, und das bringt ja auch das Pastorensein mit sich, aber ich bin sicher, das ist bei euch überhaupt nicht anders. Wo man merkte, da ist die Fassade in Ordnung, aber man sollte nicht zu sehr dran kratzen, sonst fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und man merkte, da ist auf der einen Seite dieses, ja, keiner von uns schlägt den anderen und auf der anderen Seite ein Unfrieden, wo Menschen miteinander nicht mehr zusammenkommen, wo Menschen selbst, also der Einzelne selbst, keinen Frieden mit sich selbst schließen kann. Gottes Friede ist also mehr, ganz offensichtlich, als die Abwesenheit von einem offensichtlichen Konflikt, von einem offensichtlichen Streit, von lauten Worten. Auch ohne all das kann es eine Menge Unfrieden sein. Der Jeremia schreibt an einer Stelle, und das ist mir ein interessantes Wort geworden. Er sagt, wer diesen Frieden predigt, wer trotz all dieser Konflikte immer nur sagt, Friede, Friede, der verbindet die Wunden meines Volkes nur oberflächlich. Also es gibt Menschen, die sagen, komm, sollte niemand merken. Und Jeremia sagt, das ist nicht der Friede, von dem Gott spricht. Der Friede Gottes, von dem Gott spricht, und er sagt es in Jeremia 6, Vers 14, der bedeutet Heilung, der bedeutet nicht ein oberflächliches Verbinden. Einfach ein Verband drum und dann sieht man es nicht mehr. Sondern der Friede Gottes bedeutet Heilung durch und durch und durch und durch. Und das ist die erste Aufgabe für mich, in dieser Adventszeit mir immer wieder einzugestehen, dass ich um diesen Frieden Gottes kämpfen muss. In meiner Familie, in meiner Gemeinde, in mir selbst. Dass mir dieser Friede Gottes nicht einfach zufällt, sondern dass ich ihm Raum geben muss und sagen muss, okay Herr, jetzt will ich mal nicht nachkarten. Okay Herr, jetzt will ich mal glauben, was du sagst über mich, dass ich begnadigtes Kind Gottes bin, auch wenn ich mich ganz anders fühle. Der Friede Gottes, der fällt uns nicht zu, nur weil der Kalender sagt, so, jetzt ist Advent. Sondern dieser Friede Gottes, den bekommen wir oder wir bekommen ihn nicht, weil wir bereit sind oder nicht bereit sind, Gott zu glauben und uns auf ihn einzulassen. Ich will noch ein bisschen näher auf diesen Frieden eingehen. Und ich will das tun, indem ich aus dem Hebräerbrief vorlese. Ich habe gesehen, ihr beginnt jetzt eine Reihe über den Hebräerbrief. Ist das so? Wunderbar. Dann hoffe ich mal, dass das, was ich sage, alles richtig ist. Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 11. Dort heißt es, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das ist richtig krass. Also, wenn ihr mal Nachrichten anschaut, dann werdet ihr sehen, Anschläge im Irak, Unruhen in Afghanistan, im Jemen, in Nordirland wieder neue Demonstrationen. Macht mal einen Versuch, ich will euch jetzt nicht zum Fernsehgucken animieren, aber ihr könnt auf irgendeinem Programm, ich weiß gar nicht, auf einem der dritten oder so, gibt es immer die Tagesschau vor 20 Jahren. Guckt euch das mal im Vergleich an und ihr werdet sehen, nur die Bilder sind andere. Unruhen im Irak, Anschläge in Afghanistan, Nordirland. Und man denkt, oh, was hat sich eigentlich getan? Da, wo es ein bisschen ruhiger wird, da bricht es nebenan an zwei anderen Stellen wieder auf. Hier heißt es, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Also diese Welt hat ihre Stellen, in denen es brodelt, in denen es Gewalt gibt, in denen es zugeht wie in Nordkorea. Und diese Welt hat Stellen, von denen Gott sagt, und da sollt ihr sein, denn dort empfindet ihr Frieden. Denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, heißt es dann weiter, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden zu kommen, denn sonst kommen wir zu Fall. Das ist schon sehr eindrücklich, finde ich. Ich finde es jedenfalls sehr eindrücklich. Auf der einen Seite zu sagen, ganz egal, was du denkst, was noch möglich ist, und wenn man mal so auf die 55, 60 zugeht, dann glaubt man nicht mehr, dass noch allzu viel möglich ist. Aber dagegen setzt Gott einen grenzenlosen Optimismus und er sagt, doch, es ist ein Friede vorhanden. Es ist vorhanden und das Volk Gottes, du sollst in diesen Frieden eingehen. Du sollst ruhen von all dem, was du dir wünschst, was du gerne wärst. Du sollst einfach nur sein. Kind Gottes. Also dieser Friede, so scheint es Hebräer, der Briefschreiber des Hebräerbriefs zu sagen, durchdringt uns dann, wenn wir diesen Frieden Gottes suchen und uns auf ihn einlassen. Dann kommen wir zu dem Frieden in Jesus Christus. Schließen will ich mit einem Gedanken. Ich will mit diesem Gedanken schließen, dass Gott nicht etwas verheißt und dann einen Punkt setzt und das ist das Ende der Geschichte, sondern meine Idee von Heilsplan Gottes ist ein Zusammengehen, Zusammenwirken von Gott und Menschen. Was bedeutet in diesem konkreten Fall, dass wenn Gott Frieden verheißt, dieser Friede nicht kommt, wenn ich den Frieden Gottes nicht auch weitertrage? Wir müssen Friedensboten sein. Ich erinnere mich an ein Jahr in Berlin, das war so das vorletzte oder vorvorletzte vielleicht. Da war eine große Diskussion in Berlin, weil es gab mehrere dieser Fälle, aber einer war ziemlich eindrücklich. Auf einem U-Bahnhof Hermannstraße hatten zwei angetrunkene junge Männer eine Frau belästigt und ein etwas älterer Mann ist dazwischen gegangen und hat sich eingemischt und hat sie aufgefordert, das doch bitte zu unterlassen. Und sie haben den ins Koma geprügelt. War also sehr, sehr schwer verletzt. Und die Diskussion in den Medien war, soll man sich eigentlich einmischen? Ein anderer Fall, sehr, sehr nah dran, so zeitlich war, eine junge Frau bekommt ein Kind, offensichtlich völlig überfordert mit diesem Kind, lässt es verhungern. Und die Nachbarn sagen, ja, wir haben das Kind schon weinen gehört, aber wir dachten doch nicht, dass da was passieren könnte. Die Frage ist, wo mischen wir uns ein? Wir sind ja alle so erzogen, also ich bin jedenfalls so erzogen zu sagen, lass den anderen mal machen. Er ist ja selbst schon groß. Aber das scheint mir nicht die Botschaft der Bibel zu sein, die sagt, misch dich, bring diesen Frieden. Das ist was Aktives. Und Frieden ist eines der größten Güter, die wir haben und die wollen verteidigt werden. Die sind umkämpft. Nelson Mandela, in der vergangenen Woche gestorben, vor 3 Tagen, wird, glaube ich, als jemand in Erinnerung bleiben, der sich eingemischt hat, um diesen Frieden zu bringen, oder? Es gibt von ihm viele Geschichten. Und eine dieser Geschichten ist, dass Nelson Mandela zusammen mit seinem Partner der erste war, der eine Anwaltskanzlei in Südafrika eröffnet hat. Sie waren die beiden ersten farbigen Anwälte in Südafrika. Und er hat Leute verteidigt, die im Konflikt standen mit dem Apartheidsregime. Und er hat eigentlich, weil er selbst von sich sagte, er war sehr stark beeinflusst, auch so von der Friedensbewegung, Mahatma Gandhi, Menschen wie er hatten ihn sehr stark beeinflusst. Er dachte, er könne diesen Veränderung in Südafrika auf einem friedlichen Weg bringen. Und dann gab es einen blutigen Sonntag in Soweto in einer der Townships und 28 Kinder und Jugendliche und junge Menschen sind erschossen worden. Und Nelson Mandela hat gesagt, es kann nicht mehr friedlich weitergehen. Das ist ja schon gar nicht mehr friedlich, was hier passiert. Und er ist in den Untergrund gegangen und hat den bewaffneten Arm des Afrikanischen Nationalkongresses gegründet, also einer bewaffneten, heute würden wir fast sagen, terroristischen Vereinigung, die mit Waffengewalt versuchte, dieses Apartheidsregime zu überwinden. Er wurde gesucht natürlich und er ist untergetaucht auf einer Farm außerhalb von Johannesburg und hat sich als Gärtner dort anheuern lassen. Und er hat dort als Gärtner gearbeitet und irgendwelche Vögel kamen und haben die Obstbäume geplündert. Und die Frau des Farmers sagte, du Gärtner, du musst die abschießen. Und Nelson Mandela hat ein Gewehr genommen und er hat einen dieser Vögel erschossen. Er fiel also runter vor ihm auf die Füße. Der Junge des Farmers stand neben ihm und er sagte zu ihm, Die Mutter dieses Vogels wird jetzt aber sicher sehr, sehr traurig sein. Und Nelson Mandela sagt, das war das letzte Mal in seinem Leben, dass er ein Gewehr in die Hand genommen hat. Er hat sich vollkommen gedreht. Er hat gesagt, dieser Junge hat recht. Dieser Junge hat recht. Frieden kommt nicht dadurch, dass ich genau die gleichen Mittel ergreife wie meine Gegner. Frieden kommt nicht dadurch, dass ich genauso dagegen presse, wie der kommt auch nicht dadurch, dass ich immer nur nachgebe. Friede kommt, wenn ich mein Leben auf eine höhere Ebene stelle und von Jesus Christus durchdringen lasse, wenn ich seinen Frieden in meinem Leben wirken lasse. Was heißt denn das konkret? Die wenigsten von uns sind in solchen Situationen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, das muss jeder selbst wissen. Der Heilige Geist zeigt, dass das tut er auch. Aber eine Geschichte will ich ganz zum Schluss noch erzählen. Meine Eltern haben nie gelesen und fanden aber, dass es wichtig ist zu lesen. Das ist ja, wie Eltern heute auch sind, die sagen, Fernsehgucken ist doof, stör uns bitte nicht dabei, nimm dir ein Buch und lies. So, was sie gemacht haben, war, dass sie Reader's Digest abonniert haben. Und ich war so 8 oder so und habe also diese Reader Digest Bände, das waren so, ja, so Heftchen und da waren alle möglichen Geschichten drin. Die habe ich also verschlungen. Und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, weil es auch schon sehr lange her ist, aber an eine der Geschichten kann ich mich noch erinnern. Und zwar, interessanterweise, ging es um eine Christin, die in der Gemeinde lebte, die sich sehr verstritten hatte. Also die Leute konnten nicht mehr gut miteinander. Und sie hat sich genau diese Frage gestellt. Sie hat sich gesagt, was kann ich denn tun, um Frieden zu bringen? Und sie hat eine ganz interessante Strategie entwickelt. Sie ging also zu einer Frau und sagte, oh, du hast Plätzchen gebacken. Ja, sagt die, ich habe Plätzchen gemacht. Und die Frau Müller, die hat mir aber nicht geholfen. Und das finde ich richtig doof, dass die mir nicht geholfen hat, weil die hat nämlich Zeit und deren Plätzchen, die schmecken auch wirklich gut, aber nein, sie hat ja Besseres zu tun. Diese Frau, die den Artikel geschrieben hat, ging zur Frau Müller, vergaß alles negativ und sagt ihr, weißt du eigentlich, dass Frau Meier gesagt hat, dass deine Plätzchen gut schmecken? Sagt die, nee, das hätte ich nicht gedacht. Nee, die ist doch immer so komisch und dass die überhaupt ein freundliches Wort, ich meine, ihre Plätzchen sind nämlich auch nicht schlimm, aber dass die sowas von mir sagen, das hätte ich nicht gedacht, weil die ist ja doof. Nur sie geht zurück und sagt, weißt du übrigens, die hat gesagt, deine Plätzchen schmecken auch gut. Nee. Und es war so lustig, ich kann mich nicht mehr an die ganze Geschichte erinnern. Jedenfalls, diese ältere Dame, die keine Fähigkeiten, die man sich heute in Seminaren aneignen kann, hatte, sondern die einfach nur ein gutes Herz hatte, die einfach nur den Willen hatte, Frieden zu bringen, hat es so gemacht, dass sie immer das Positive und in all dem Negativen, was wir hören, ist auch was Positives, hat dieses Positive genommen und hat es zu der Person getragen, die es eben betraf. Und man konnte lesen, daran erinnere ich mich noch, dass diese Gemeinde Stück für Stück sich verändert hat, dass sich Familien innerhalb dieser Gemeinde verändert haben, weil andere Menschen das aufgebracht und aufgenommen haben. Das fand ich eine schöne Geschichte. Und ich dachte, wie würde sich Wächtersbach verändern? Wie würde sich Wächtersbach, wie würden sich eure Familien, wie würden sich eure Hausgemeinschaften oder Straßen verändern? Ihr wisst ja, wo es kriselt. Ihr wisst ja, welche Themen man nicht ansprechen darf. Ihr wisst ja, mit wem man nicht gesehen werden sollte, vor allen Dingen von dem nicht gesehen werden sollte. Wie würde sich Wächtersbach verändern, wenn wir von diesem Frieden Gottes reden, wenn wir ähnlich gute Wege finden würden, wie diese ältere Frau, von der ich damals gelesen habe? Wir können natürlich Weihnachten feiern wie immer. Und dann singen wir die Weihnachtslieder, dann essen wir die Gans, dann schmücken wir den Christbaum ab und dann war's das. Und dann freuen wir uns aufs nächste Jahr. Oder wir können sagen, ich möchte gerne etwas von diesem Frieden Gottes bringen. Ich will den selbst zusprechen, Menschen, mit denen ich vielleicht über Kreuz liege. Ich will etwas tun, damit diese Stadt eine lebenswertere Stadt wird. Wenn sowas gelingt, wisst ihr, ihr probiert es wahrscheinlich 20 Mal und wahrscheinlich geht es 19 Mal schief, aber wenn es einmal gelingt, wenn ihr eine Familie aussöhnt, wenn wir Freunde, die sich verstritten haben, ein Freundschaftspaar wieder zusammenbringen, dann ist Wächtersbach nicht mehr die Stadt, die es vorher war. Ist diese Gemeinde nicht mehr die Gemeinde, die es vorher war. Von daher denke ich, lohnt sich dieser Einsatz. Amen. Und fehlte mir der Schluss.